das Unbewusste verstehen, Beiträge zur Psychoanalyse und zur psychotherapeutischen Praxis mit Annette Streeck-Fischer.
Ich möchte heute über Spiel ist Kommunikation sprechen oder umgekehrt, Kommunikation ist Spiel. Und was heißt das und was bedeutet das? Es war Donald Winnicott, ein englischer Psychoanalytiker, der in seinen Arbeiten dem Spiel, wie er es versteht, eine wichtige Bedeutung gegeben hat. Mit seinen Sichtweisen möchte ich mich heute besonders beschäftigen. Er meint, dass das Spiel allgemein als Kommunikation verstanden werden sollte. Er sagt, Spiel ist nicht ausschließlich eine Aktivität der Kindheit und auch nicht nur ein zentrales Ausdrucksmittel in der Psychotherapie mit Kindern. Spiel ist zuallererst, so sagt Winnicott, ein imaginärer Ort, an dem sich zwei Personen, ob Kind oder Erwachsener, begegnen und miteinander in Beziehung treten. Seinem Verständnis nach ist Spiel Kommunikation und nur im Spiel möglich. Wie meint er das? Dazu ein Beispiel. Der 13-jährige Junge, der auf seinen Klassenkameraden stinkt, wütend ist, sagt, ich hau dir in die Fresse und schläg zu. Oder er sagt, ich bin stinkwütend und würde dir am liebsten in die Fresse hauen. Er macht es aber nicht. Im zweiten Fall drückt er mit Sprache aus, wie es ihm zumute ist. Er kommuniziert oder spielt, statt zu handeln. Spiel oder Kommunikation findet überall da statt, wo etwas mitgeteilt wird. Ein wichtiges Kennzeichen des Spiels ist, dass es real ist und nicht real. Die Wut wird nicht gehandelt, sondern sprachlich ausgedrückt. Und das geschieht in einem Raum zwischen zwei Personen, den Winnicott den als Obraum bezeichnet. Bedeutsam ist der Unterschied zwischen Handeln und Spiel vor allem auch in der Psychotherapie. Der Patient sagt, ich habe keine Lust, mir sowas wie hier anzutun. Sie, Therapeut, sind ja genau wie mein Vater. Das kann ich mir auch schenken. Ich höre hier auf. Oder er sagt, hier ist es so, wie ich das von früher her kenne und möchte das verstehen und bearbeiten. Bei dem ersten Patienten mit der Reaktion kann man fragen, ob er schon in der Lage ist zu spielen oder erst Spielfähigkeit entwickeln muss. Denn Psychoanalyse oder Psychotherapie ist eine hochdifferenzierte Form des Spielens, sagt Winnicott. Abhängig von den Problemen des Einzelnen geht es darum, im symbolischen Spiel Spielhemmungen zu überwinden. Was ist ein symbolisches Spiel? Das möchte ich zunächst erklären. Die Fähigkeit zu symbolisieren entwickelt sich etwa im Alter von 2 bis 5 Jahren. Ein 3-jähriges Kind nimmt zum Beispiel einen Bauklotz und schiebt ihn mit Brummrum durch die Gegend und stellt dann das Auto, wie es sagt, in die Garage, vielleicht unter den Sessel. Es nimmt den Bauklotz, als ob es ein Auto wäre. Dies kann das Kind, weil es die Fähigkeit entwickelt hat, etwas Abwesendes durch etwas Vorgestelltes zu ersetzen. Es wird etwas Vermeintliches dargestellt, das real ist und das Kind weiß, dass es nicht wirklich ein Auto ist, also nicht real ist. Das Gleiche geschieht in der Psychotherapie. Der Patient, der spielen kann, kann über das reden, was er erlebt hat und in der Beziehung zum Therapeuten wiederherstellen. Es wird jetzt vielleicht seine Spielhemmung deutlich, zum Beispiel, dass er sich dem Vater gegenüber nicht behaupten konnte, sondern sich klein gemacht hat. Er erlebt den Therapeuten dann wie ein Vater, weiß aber, dass er es nicht wirklich ist und dass er an ihm sein Problem in einem als Obraum wiederherstellt und bearbeiten kann. Und wenn das Kind im Spiel dem Therapeuten mit der Wasserspritzpistole beschießt und der Therapeut so tut, als ob er nun erschossen wird, dann könnte das Kind sagen, das ist aber nicht in echt, dass du jetzt tot bist. Was ist aber, wenn die Spielfähigkeit nicht gut entwickelt ist? Wenn das Kind dem anderen in die Fresse haut oder der Patient sich das nicht gefallen lassen möchte, dass der Therapeut wie sein Vater auftritt. Anders gesagt, wenn nicht kommuniziert, sondern gehandelt wird. Wie entwickelt sich Spielfähigkeit? Winnicott meint dazu, dass sich Spielfähigkeit früh innerhalb eines harmonisch regulierten Mutter-Kind-Systems entwickelt. In diesem System passt die Mutter oder die Pflegeperson die vorgegebene äußere Realität an die entwicklungsabhängigen Bedingungen des Kindes an. Sie erschafft mit ihm einen potenziellen Raum, einen Als-ob-Raum, der Mutter und Säugling im Zusammenspiel miteinander verbindet. Das Zentrale ist, dass sie sich an die entwicklungsabhängigen Bedingungen anpasst. Und das geschieht dann auch in der Therapie. Der Therapeut sagt dann vielleicht, ich habe wohl jetzt etwas getan, was sie an ihren Vater erinnert. Das wollte ich nicht. Ich würde aber gerne verstehen, was genau das ausgelöst hat. Oder nehmen wir das Beispiel eines Jugendlichen, der in Zuständen, in denen es ihm schlecht geht, sich selbst verletzt oder Alkohol trinkt und so in die Therapie kommt. Vielleicht würde die Therapeutin nach einer Weile sagen, ich habe verstanden, dass du, wenn es dir schlecht geht, dann Alkohol trinkst oder dich selbst verletzt. Vielleicht ist das ja auch eine Art Selbsthilfemaßnahme. Aber wenn sich was ändern soll, wäre es gut, wenn du den Zustand, in dem du dann bist, nicht gleich durch Handeln wegmachst, sondern versuchst zu fassen, was mit dir los ist und mit mir darüber sprichst. Der Jugendliche sagt vielleicht, was soll das denn bringen, darüber zu sprechen? Die Therapeutin könnte dann vielleicht entgegnen, weil wenn wir dann verstehen können, was mit dir los ist, der Jugendliche ist vielleicht nicht überzeugt. Warum soll ich auf was verzichten, was mir gut tut? Ja, du hast recht, sagt die Therapeutin. Aber dann ändert sich auch nichts und deine Arme sind übersät von Narben und das zieht sich dann noch mehr runter. Man könnte jetzt das Gespräch fortsetzen. Aber es soll ja nur erkennbar werden, wie sich der Therapeut an die Bedingungen des Jugendlichen anpasst und zugleich die Realität einbringt. Bei einer frühen Pflegeperson, die aufgrund belastender Bedingungen sich nicht auf das Kind einstellen kann und nicht das Kind dort abholt, wo es sich von seiner Entwicklung her befindet, hat das Folgen für die Entwicklung der Spielfähigkeit. Thomas Ogden, ein amerikanischer Psychoanalytiker, hat beschrieben, wie sich das äußern kann, wenn sich die Spielfähigkeit nicht entwickelt, weil der potenzielle oder auch als Obraum quasi kollabiert bzw. sich nicht entfalten kann. Zum Beispiel bei einer schwer depressiven Mutter, die erheblichen Belastungen ausgesetzt ist und sich nun um den Säugling kümmern muss. Sie tut ihr Bestes, was aber bedeutet, dass sie die Versorgung des Kindes eher mechanisch übernimmt, ohne sich auf das Kind mit seinen Äußeren einstellen zu können. Statt den Säugling bei seinen Zuständen abzuholen und diese aufzugreifen, führt sie notwendige Prozeduren durch, ohne eine spontane Verbindung zum Kind entstehen zu lassen. Das Kind passt sich an diese Bedingungen an und der Raum, in dem ein Spiel entstehen könnte, bleibt leer, ohne Fantasie, ohne Eigenes. Es kommt zu einer Notreifung. Solche Kinder passen sich an die Erwartungen an, aber ihr Spiel bleibt konkret und ohne Fantasie. Eine andere Form des kollabierten Spielraumes zeigt sich, wenn das Kind durch die mangelnde Präsenz der frühen Pflegeperson inneren und äußeren Schrecken ausgesetzt ist. sodass Fantasien überborden, real erscheinen und bedrohlich sind. Das fantasierte Krokodil etwa ist dann real und löst Panikzustände aus. Diese Unfähigkeit zu spielen geht oft mit deutlichen psychischen Störungen einher. Anders sieht das beim heilsamen Spiel aus. Im heilsamen Spiel, in der Therapie, wird beispielsweise eine belastende Erfahrung wie ein Autounfall mit Playmobil dargestellt. Es kommt dann der Rettungswagen und die blutende Person wird zum Arzt gebracht und der macht ein Pflaster drauf und dann wird alles gut. Ähnlich sieht es in der Therapie bei Erwachsenen aus. Die belastende Situation wird inszeniert, kommuniziert und ist am Ende, weil etwas klar geworden ist, heilsam. Ein nicht seltenes Spiel ist das Spiel, das außer Kontrolle gerät. Wenn zum Beispiel ein Paar sich streitet und es nicht schafft, sich zu versöhnen. Vielleicht, weil jeweils der andere eine andere Sichtweise von der Situation hat. Nein, es war so, wie ich es sehe. Nein, es war anders, nämlich so, wie ich es sehe. Und am Ende sagt einer, gut, dann trennen wir uns und verlässt stinksauer die Wohnung. Die Kommunikation scheitert. Der Graben, der zwischen dem Paar sich auftut, wird real und nur der Beziehungsabbruch bleibt als Ausweg. Warum? Dass es verschiedene Wahrnehmungen der Realität gibt, darf es nicht geben. Nur einer hat die richtige Wahrnehmung. Dieses Problem taucht nicht selten in konflikthaften Situationen von Paaren auf. Und schließlich gibt es das traumatische Spiel. Es ist davon gekennzeichnet, dass es immer wieder wiederholende Inszenierungen gibt, die sich um die ursprünglich erfahrene Traumatisierung herumranken. Ein gutes Beispiel davon ist Stephen King. Seine Bücher, die dann auch verfilmt worden sind, kommunizieren seine erfahrene Traumatisierung in abgewandelter Form. Leonore Terr, eine amerikanische Psychiaterin und Traumaforscherin, hat sich mit seiner Lebensgeschichte beschäftigt und herausgefunden, dass er als Vierjähriger erlebt hat, wie sein Spielkamerad in seinem Beisein vom Zug überfahren worden ist. Er hat nie darüber gesprochen, aber als Jugendlicher hat er begonnen, traumatische Geschichten mit Monstermaschinen zu schreiben. Einige sterben, andere überleben. Wiederholende Inszenierungen seiner traumatischen Erfahrung. Ein solches Spiel ist letztlich eingeengt und bietet nicht die Vielfalt der Kommunikation, die im Miteinander möglich ist. Es unterliegt einer Wiederholungsinszenierung.
Sie hörten eine Produktion der IPU Berlin.